Die Frage hatte ich ja schon zu Beginn gestellt. Kennen Sie das Gefühl, dass es nicht reicht? Zum Beispiel erklärt das sehr viel von unserem Sport- und Beauty-Wahn zurzeit. Es reicht nicht, wie fit ich bin. Es reicht nicht, wie ich ausschaue. Ich muss noch mehr trainieren, ich muss noch mehr abnehmen, damit ich überhaupt liebenswürdig bin. Ich muss mich vielleicht durch ästhetisch-plastische Chirurgie noch etwas optimieren lassen, weil das, was ich von Natur aus habe, das reicht einfach nicht. Es reicht nicht. Es gibt Leute, die arbeiten bis zum Umfallen, und das gibt schon unter Studenten, dass Studierende nicht so, ich komme schon irgendwie durch, sondern die lernen jede verfügbare Minute bis zum Umfallen, bis zum totalen Zusammenbruch. Es könnte nicht reichen. Oder selbst auch bei Social Media, wenn Menschen Freunde sammeln, die in die Tausende oder Zehntausende gehen, was ist da dahinter? Da muss doch irgendwo dieses Gefühl dahinter stehen, es könnte nicht reichen. Diese Angst, es reicht nicht, was ich habe, was ich bin. Das kann man genauso, der nächste Schritt, ins Materielle übertragen. Selbstverständlich, wir kommen aus der Zerstörung des totalen Krieges von 39 bis 45. Auch in Ingolstadt lag viel in Schutt und Asche. Auch hier kamen viele Flüchtlinge aus den Ostgebieten her, die gar nichts mehr hatten. Deren Angst, ich könnte alles verlieren, war natürlich begründet, klar. Und deren Lebensziel auch nachvollziehbar. Ich muss mir eine Existenz schaffen, ich muss ein Haus bauen, ich muss wieder wer werden, ich muss dafür sorgen, dass meine Familie eine Stabilität und Sicherheit hat, die vorher nicht da war, die ich nicht erlebt habe als Kind auf der Flucht. Mein Vater gehörte selbst zu dieser Generation. Das ist alles nachvollziehbar und verständlich. Aber es ist nicht das, wie sich Jesus im heutigen Evangelium das Leben vorstellt. Denn wenn ich die Angst habe, es reicht nicht, schöpfe ich immer aus meinen eigenen Ressourcen. Und ihr Lieben, egal wie viel Energie ihr habt, wie viel Intelligenz ihr habt, wie hoch euer Einkommen ist oder das Vermögen eurer Familie, diese Ressourcen sind begrenzt. Dieser Schatz ist nicht unerschöpflich. Was will denn jetzt Jesus? Es gibt einen wunderbaren Vers im heutigen Evangelium, der allererste. Ich habe mir sogar abgeschrieben, dass ich ihn euch nochmal vorlesen kann. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Also auf diese Angst, es reicht nicht, sagt Gott, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Also er weiß, seine Botschaft geht nie an 100% der Menschen, es sind immer nur ein paar, die ihm zuhören. Aber die, die ihr mir zuhört, ihr habt keinen Grund, euch zu fürchten, denn euer Vater, nicht irgendjemand, hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Kann man mal drüber nachdenken, oder? Gott, mein Vater, ich bin also sein Kind, hat beschlossen, mir das Reich zu geben. Das ist also ein Unterschied. Aus welchen Ressourcen schöpfe ich jetzt? Aus meinen begrenzten Ressourcen oder aus den unbegrenzten Ressourcen Gottes? Und wenn er sagt, ich habe diesen Beschluss gefasst, dass ich dir mein Reich gebe, das ist unbegrenzt, oder? Und das ist das Thema, das Jesus versucht, in diesem ganzen Kapitel bei Lukas zu vertiefen. Wie muss ich das verstehen? Wie funktioniert es, dass ich anfange, aus seinen Ressourcen zu leben? Das, was er in diesem ersten Beispiel erzählt, ist total wenig. Das, was Jesus von mir verlangt, ist, ich soll wach bleiben, wachsam sein und darauf hören, ob er anklopft. Also anders als das Evangelium, was wir vor ein paar Wochen gehört haben, wo Gott sagt, du sollst anklopfen. Ja, wer anklopft, dem wird geöffnet. Jetzt ist es Gott höchstpersönlich, der vor dem Häuschen meines Lebens steht. Und ich soll darauf warten, dass er sich irgendwie bemerkbar macht. Offensichtlich ist es nicht so einfach, Gott nicht zu überhören. Gott ist ein Gentleman, wie ich gerne sage. Gott tritt leise auf und wenn ich zu sehr mit irgendwelchem Kram beschäftigt bin, höre ich ihn schlichtweg einfach nicht. Dann finde ich nicht den Platz für Gott in meinem Leben. Und das wäre schon mal eine erste ernsthafte Frage. Wie viel Platz hat Gott in meinem Leben? Oder bin ich halt damit beschäftigt, mein Eigenheim zu bauen, meine Kredite abzubezahlen, meine Hobbys und Freundschaften zu pflegen und irgendwie nebenher noch die letzten Stunden, in denen ich schlafen sollte, über TikTok und Instagram zu scrollen? Wie viel Platz hat Gott in meinem Leben? Wie viel Zeit habe ich, um wirklich wach zu hören, ob er vielleicht schon längst anklopft an die Tür meines Herzens? Das Bild, das Jesus benutzt und die Wortwahl ist nämlich überwältigend. Er sagt, selig die, die Gott damit findet, die wach sind und hören, ob er klopft. Selig. Und selig ist so eine Floskel, kennen Sie vielleicht als fromme Christen und Messbesucher, aber selig schon von den Seligpreisungen her, von Matthäus aus der Bergpredigt, meint, ich verkoste bereits das höchste Gut. Also jemand, worüber Jesus sagt, du bist selig zu preisen, der ist schon am totalen Maximum dran. Wie sollte man das in Jugendsprache ausdrücken? Das ist die ultimative Flatrate für alle Streamingdienste gleichzeitig kostenlos. Ungefähr so. Das höchste Gut kannst du bereits jetzt verkosten. Du hast schon alles, da geht gar nicht mehr. Und das Bild, das er dann benutzt, ist, okay, der Herr kommt nachts und dann verdreht sich die Wirklichkeit, der Herr wird zu meinem Diener, der Herr bedient mich, der Herr lässt mich am Tisch Platz nehmen. Und wenn Sie fromme Christen sind, klingelt es bei Ihnen sofort, aha, das ist ja die Geschichte mit der Fußwaschung, Johannes 13, die steckt da drin. Wo ist jetzt das Problem? Warum sind wir nicht in der Lage, diesen Übergabebeschluss von Gott umzusetzen? Er hat doch beschlossen, mir das Reich zu geben. Ist doch alles schon geschehen. Ich bin doch schon selig zu preisen. Warum funktioniert es nicht? Was steht mir denn im Weg? Jetzt muss ich albern werden. Entschuldigen Sie, aber als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich eine näselnde Stimme im Ohr gehört, die da gesungen hat, ein Herz kann man nicht reparieren. Ein Herz kann man nicht reparieren. Kennen Sie vielleicht Udo Lindenberg, oder? Was hat denn das jetzt mit dem Evangelium zu tun? Udo Lindenberg erzählt natürlich eine Liebesgeschichte, die geplatzt ist. Und dann ist sein Herz gebrochen. Ja? Altes Thema, alter Schlager. Gebrochene Herzen wegen zerbrochener Liebe. Der spaßbefreite Priester wird jetzt sagen, ja, selber schuld. Du hast ja den größten Fehler gemacht, den man machen kann. Du hast das erste Gebot verletzt. Das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wenn ich eben groß verliebt bin und meine Angebetete an die Stelle Gottes setze und das Ganze platzt, dann ist halt mein Herz ruiniert. Der spaßbefreite Priester. Nur, ich glaube, was ich Ihnen damit klar machen kann, wir Menschen neigen dazu, zu glauben, wir könnten unser Herz teilen. Wir könnten das eine und das andere gleichermaßen in unser Herz aufnehmen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, wo ist denn dein Schatz? Was ist denn dein Schatz? Die große, angebetete, ewige Geliebte? Kann ich machen. Aber wenn es schief geht, dann ist das Herz zerbrochen. Was soll da sein? Worum soll sich mein Herz drehen, mein Denken, mein Leben, mein Fühlen? Und die Antwort in unserer Gesellschaft über all die Jahrhunderte ist sehr einfach. Sie müssen eigentlich nur mal sich in den Straßencafé setzen und anderen zuhören. Oder setzen Sie sich im Zug und hören Sie den Gesprächen um sich herum zu. Es geht nahezu immer um Geld. Immer. Was ist mein Schatz? Worum dreht sich mein Denken und Fühlen? In unserer Gesellschaft relativ einfach zu beantworten. Das war vor 2000 Jahren nicht anders. Und deswegen kommen wir zu dem Punkt, den Jesus seinen Leuten beibringen will. Wenn du nicht möchtest, dass du scheiterst an einem geteilten Herzen, solltest du ungeteilt dein Herz auf Gott setzen. Und das verbindet sich mit der Anweisung, geh hin, verkaufe und verschenke. Und jetzt denkt der Katholik, mein Eigenheim, ich soll mein Eigenheim verkaufen und verschenken. Stopp, geneigter Bibelleser, stopp, schau mal genau hin. Da fehlt das Wörtchen alles. Es heißt nicht, verkaufe alles und schenke es den Armen. Es heißt, verkaufe. Anders gesagt, es ist eine Erinnerung an die Weisung schon des Alten Testaments, du solltest mindestens 10% deines Nettoeinkommens als erstes weggeben, wenn du ungeteilten Herzens leben möchtest. Ein Herz kann man nicht reparieren. Ich hatte die Woche einige Gespräche mit Mitarbeitern. Warum bin ich so unbequem? Warum bin ich so provokant? Was will ich eigentlich? Das ist schon in meinem Prämizspruch enthalten. Christus in Christo, lasst uns auf Jesus hin wachsen. Das Christentum ist eine Religion des Wachstums. Okay, es gibt auch Situationen, da kommt es darauf an, dass es mir wohl geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich mal reinlegen, reinsetzen kann. Und schön ist es. Aber das ist nicht das, was Jesus will. Jesus will dich nicht einlullen in einem Wohlgefühl, sondern Jesus möchte dich rausholen aus deiner Lethargie. Komm Mensch, überlege, wo steht dein Herz? Was ist der Schatz meines Herzens? Wo bin ich? Und deswegen auch diese zweite Lesung aus dem Hebräerbrief. Abraham, Sarah werden deswegen gelobt, weil sie auf Gott vertrauen. Auf seine Ressourcen, nicht auf ihre Ressourcen. Und wenn du anfängst, aus seinen Ressourcen zu leben, dann bist du selig zu preisen, weil du bereits dabei bist, das Reich in Besitz zu nehmen. Gott hat beschlossen, dir das Reich zu geben. Ja, nimm's halt. Nimm's. Aber du musst dich entscheiden, lebe ich aus den Ressourcen Gottes oder eben nicht. Du bist selig zu preisen, wenn du es tust. Tu es, Mensch. Jetzt.